Eine ganze.
Sorry, das habe ich jetzt vergessen. Und zwar gibt es drei Leute, die sich ganz spontan bereit erklären, für die Löwen Kindergottesdienst zu machen. Und zwar Ines, Holger und die Chrissy. Und das ist für die Kinder ab 3 bis zur 1. Klasse. Und die treffen sich jetzt im Foyer. Also wenn du dazugehörst, gibt es jetzt ein schönes Programm für dich. Und für die Winzlinge gibt es wieder die Möglichkeit, hier im Nebenzimmer zu sein. Und die Linda wird auch da sein, um die Kinder zu betreuen.
Danke an euch. Wir kommen trotzdem hier anderen hier zum Kolosserbrief. Wir werden also in den nächsten 7 oder 8 Wochen einmal durch den ganzen Kolosserbrief durchgehen. Wir werden meistens Vers für Vers durchgehen. Der Bibeltext wird immer auch eingeblendet sein, aber es bietet sich an, auch vielleicht seine Bibel in dieser Zeit mitzubringen. Wir sind viel näher am Text dran als sonst, wo man also selbst immer mitschauen kann oder auch was dazu schreiben kann. Viele haben es ja auch schon gehört gehabt, die Empfehlung ist auch im Hauskreisen der Zeit zu behandeln, auch persönlich in dieser Zeit den Kolosserbrief zu lesen und zu meditieren. Entweder jeden Tag 1, 2 Verse, dann ist man in der ganzen Zeit einmal durch, oder jeweils an jedem Tag ein halbes Kapitel, dann kommt man quasi so in der Woche einmal durch, den Kolosserbrief ganz intensiv aufzunehmen. Denn ihr wisst, damit wir uns etwas merken, reicht es meistens nicht, das einmal zu hören. Sondern wir brauchen das wieder und wieder und wieder, bis sich im Hirn dieser Pfad eingetrampelt hat, den man Erinnerung nennt. Der Kolosserbrief, geschrieben vom Apostel Paulus, das wissen wir nicht so ganz genau, das macht das nicht so ganz klar, eventuell gemeinsam mit dem Timotheus. Vielleicht hat auch Timotheus Teile davon geschrieben oder sie haben es zusammen verfasst. Das wird nicht so ganz eindeutig. Vermutlich aus dem Gefängnis heraus, in einer Zeit, wo er gefangen war. Wir wissen nicht genau wo und wann, aber er saß im Gefängnis. Auch da ist die Vermutung, dass er in Rom war, am wahrscheinlichsten in den Jahren 60 bis 62. Wie gesagt, es steht nicht drin, man schließt das nur aus Indizien. Was wir aber wissen ist, Paulus hat die Gemeinde in Kolosse nicht gegründet und auch niemals besucht. Er schreibt also an eine Gemeinde, viele Gemeinden hat er selbst gegründet, an die er geschrieben hat, diese nicht. Kolosse war eine Stadt in Kleinasien, heute in der Türkei gelegen, im Tal des Lykos-Flusses. Das war ziemlich fruchtbar da, die Stadt war auch in der Antike auch bekannt für ihren Wohlstand. Etwa 170 Kilometer von der Küste von Ephesus entfernt im Landesinneren, eine Stadt, die auch bekannt ist, ist nicht weit entfernt, das ist Laodicea. Also dort. Und im Brief wird auch erwähnt, wenn ihr fertig seid, den Brief vorzulesen, dann reicht ihn doch weiter an die Gemeinde in Kolosse, von Kolosse weiter nach Laodicea und auch noch an eine dritte Gemeinde. Also der Brief war an die Kolosser geschrieben, aber nicht nur für sie, sondern von Anfang an war er als eine Art Rundschreiben konzipiert, das für verschiedene Gemeinden und Christen bestimmt war. Und der Gemeindegründer, der Epaphras, ist ein Mitarbeiter des Paulus. Das schreibt er selbst, mein treuer Mitarbeiter Epaphras, der die Gemeinde gegründet hat. Also die Gemeinde ist so etwas wie eine Tochtergründung. Nicht von Paulus selbst, sondern von einem seiner Mitarbeiter. Wir kommen zu Vers 1. Paulus, Apostel Jesu Christi, nach Gottes Plan und Willen und der Bruder Timotheus. Das ist das, was bei uns beim Brief hinten auf dem Umschlag stehen würde. Nämlich der Absender. Wer schreibt hier eigentlich? Wer ist der Verfasser? Es ist Paulus mit Timotheus. Und das ist ganz wichtig für die Leute, das zu wissen, damit der Brief auch Autorität hat. Es schreibt hier nicht Hänschen Müller, sondern der Apostel Paulus. Und damit ist auch klar, es ist kein Privatschreiben, sondern in Deutschland würden wir sagen, das ist was Amtliches. Er schreibt das ihnen. Die allererste Nachricht über diesen Brief, dass es ihn gibt und dass Paulus ihn geschrieben hat, haben wir etwa aus dem 2. Jahrhundert. Ist er nicht selbst überliefert, da wird nur darauf Bezug genommen. Das ist also das erste tatsächliche schriftliche Dokument. Und er schreibt hier Apostel Jesu Christi nach Gottes Plan und Willen. Er macht nochmal ganz klar, wer ist er, welche Autorität hat er, in welchem Namen handelt er und tut er es? Im Namen von Jesus als sein Apostel, als sein Botschafter. Und sehr interessant, der große Apostel Paulus ist sich nicht zu schade, das zu sagen, er schreibt diesen Brief und er arbeitet im Team. Gemeinsam mit meinem Bruder Timotheus. Und es blitzt hier dieses biblische Prinzip auf, wie Jesus das gemacht hat, dass er die Jünger zwei und zwei losgeschickt hat. Und eben nicht alleine, sondern immer schön zu zweit, damit die sich gegenseitig helfen und stützen, beschützen und eine ganz andere Kraft miteinander entfalten, als wenn einer allein geht. Paulus im Mitarbeiterteam unterwegs. Wenn du irgendwo allein stehst, auch in einer geistlichen Verantwortung allein stehst, dann denk drüber nach, wer könnte bei dir stehen? Mit wem könntest du das gemeinsam tragen und tun? Zu zweit ist ein gutes geistliches Prinzip. Für zweiter Vers. An die Geschwister in Kolosse, euch allen, die aufgrund des Glaubens mit Christus verbunden seid und zu Gottes heiligem Volk gehört, wünschen wir Gnade und Frieden von Gott, unserem Vater. Also nachdem eben der Absender genannt war, ist jetzt hier der Adressat. An wen geht die Sache? Zumindest zuerst. Wörtlich steht hier im griechischen Text, heilige und gläubige Brüder in Christus. Das ist interessant, weil die Anrede ist sehr präzise. Er sagt nicht an die Gemeinde, er sagt nicht an die Kolosser, er sagt heilige und gläubige Brüder, Schwestern, das ist inklusive Sprache gewesen, sind da immer mit hineingenommen. Die Leute, die geheiligt sind und dann heilig leben, das sind die, die angesprochen werden. Erinnert euch, es war ein Rundschreiben, es ist also auch an uns gerichtet. An alle, die an Jesus glauben, durch ihn geheiligt sind und heilig leben wollen. Und es wird sehr deutlich, es geht nicht um eine formale Mitgliedschaft. Da steht nicht die, die den Mitgliedsausgleich haben. Da steht auch nicht die, die in den letzten 5 Jahren ihren Zehnten gegeben haben. Sondern nicht auf Äußerliches, sondern es geht, wie eigentlich immer in der Bibel, um die Herzenshaltung. Die Leute, die gläubig sind, die auf Jesus vertrauen und ihm hinterherleben wollen. Und das ist keine Frage des Alters oder des Standes, der Stellung. Das kann jeder für sich selbst sagen. Ich glaube an Jesus und ich will ihm folgen. Amen. Und dann kommt ein Segensgruß noch vorweg mit hier. Das war typisch für die antike Briefform. Er sagt dann Gnade und Frieden von Gott, unserem Vater. Ganz typisch auch für alle Briefe des Apostels Paulus. Und es ist wie so ein vorgestellter Segen. Gnade und Frieden von Gott, das sollt ihr bekommen. Das wünsche ich euch. So ein bisschen noch ein bisschen weiter in Deutschland, ganz im Süden, in Bayern und in Württemberg, sagt man ja nicht guten Tag, sondern grüß Gott. Das ist auch wie so ein Segen, den ich dem anderen wünsche. Gott soll dich grüßen. Gott soll mit dir sein. Die meisten wissen das nicht, aber eigentlich segnet man sich gegenseitig und wünscht dem anderen diese Begegnung mit Gott. Jetzt kommen wir zu Vers 3. Jedes Mal, wenn wir für euch beten, danken wir Gott, dem Vater unseres Herrn Jesus Christus, für euch. Jedes Mal, wenn wir für euch beten. Es scheint sich um eine häufigere, regelmäßige Praxis zu halten, dass der Paulus zusammen mit dem Timotheus, vielleicht auch mit weiteren Leuten seines Teams, die da mit ihm im Gefängnis sind, beten für die Gemeinde in Kolosse. Jetzt kennt der Paulus die gar nicht, er hat nur von ihnen gehört, trotzdem steht er für sie ein im Gebet. Liebe Geschwister, schaut doch alle mal zu mir. Gebet ist ein wichtiger Dienst für die Gemeinde. Ich weiß, es bleibt unsichtbar. Das ist blöd, weil wir sind alle auf Sichtbares fokussiert. Aber Gebet ist ein wichtiger und unerlässlicher Dienst, anhaltendes, regelmäßiges, ausdauerndes Gebet. Ihr werdet jetzt alle gern Amen sagen, aber denken, es kann aber jemand anders machen. Ich habe Wichtigeres zu tun. Dem Apostel Paulus war es so wichtig, dass er das selbst übernommen hat, obwohl er die Gemeinde nicht kannte. Und er hatte ja noch eine ganze Reihe anderer Gemeinden, die er selbst gegründet hat. Ich vermute, wenn er schon für die fremde Gemeinde betet, wird er vermutlich auch für die gebetet haben, die er selbst gegründet hat. Stellt euch so einen Ritter vor. Der trägt eine Ritterrüstung. Und irgendwann hat man umgestellt von Kettenpanzern auf Schuppenpanzer. Die waren nämlich robuster. Die konnten härteren Stoß mit der Lanze aushalten. Viele solcher kleiner Metallschuppen haben die Panzer dieses Ritters gebildet. Und ganz ähnlich ist es mit unseren Gebeten für eine Person oder für die Gemeinde. Jedes Gebet ist wie so ein kleiner Teil dieses Panzers. So ein Panzer, der braucht leider ständige Pflege, den hat man nicht einmal und dann für immer. Der muss immer poliert werden und geflickt und erneuert. Und das ist eine rhetorische Frage, beantworte sie dir selbst. Kannst du von dir aus sagen, dass ein regelmäßiger Beter zu sein für Leute, für die du verantwortlich bist, deine Familie, am Arbeitsplatz, deiner Schule, für eine Gruppe, zu der du gehörst in der Gemeinde, für die Gemeinde insgesamt? Das Hauptanliegen dieses ganzen ersten Abschnittes hier, der Vers, den wir heute haben, ist Dank. Deswegen passt das auch sehr gut zum Fest heute, Erntedank. Dem Apostel Paulus geht das Herz über, weil er so dankbar ist für diese Gemeinde, die er gar nicht persönlich kennt. Und eigentlich ist das auch Gottes Plan mit der Gemeinde, mit jeder Gemeinde auf der Welt, mit der Gemeinde, zu der du auch gehörst. Dank soll das sein, was uns bestimmt, nicht Ärger, Sorge und Frust. Amen. Manchmal entsteht in der Gemeinde auch Ärger, Sorge und Frust. Aber es ist immer die Frage, was ist die Grundlage? Und was ist das Bestimmende? Und wir vergessen das oft. Dietrich Bonhoeffer hat das so klar gesagt. Er hat gesagt, es ist nicht selbstverständlich, dass Christen nicht alleine stehen, dass Christen Teil einer lebendigen geistlichen Gemeinschaft sein können und dürfen. Vergiss nie, dass das nicht selbstverständlich ist. Es ist ein Grund zur permanenten Dankbarkeit. Gott hat dich nicht allein in die Welt gestellt. Vers 4, denn wir haben gehört, wie lebendig euer Glaube an Christus ist und was für eine Liebe ihr allen entgegenbringt, die zu Gottes heiligem Volk gehören. Zwei Dinge sind an die Ohren von dem Paulus gedrungen über die ganze Distanz hinweg als Markenzeichen der Leute in Kolosse. Was ist das? Das ist ihre lebendiger Glaube an Jesus Christus und ihre Liebe zu allen, die auch zu Jesus gehören, zu allen Heiligen. Das sind zwei wunderbare Marker für eine Gemeinde. Die Liebe zu Jesus, der Glaube zu Jesus und die Liebe zu den Menschen. Kann man das bei uns erkennen, wenn Menschen von außen unsere Gemeinde betrachten, erleben, vorbeikommen, mal dabei sind? Kann man diese beiden Marker wahrnehmen unter uns? Lebendige Glaube an Jesus Christus und die Liebe zu den Menschen. Ist das auch unser Ruf? Wollen wir, dass das unser Ruf ist? Dann lassen wir unser Vertrauen ganz fest auf Jesus setzen, dass er hört, dass er eingreift, dass er uns vergibt und hilft, uns nicht vergisst. Und lass doch auch das unseren Ruf sein, egal wo du bist. Das ist viel wichtiger, als dass die Leute in der Uni sagen, ach, was ist das für ein intelligenter junger Mann? Was ist das für eine musikalische Frau? Was ist das für eine wunderbar sorgende Mutter? Was ist das für ein erfolgreicher Mitarbeiter? Viel wichtiger ist, diesen Ruf zu haben, da wo wir sind, in der Familie, in der Klasse, am Arbeitsplatz, Mensch, das ist einer, der glaubt fest an Jesus und von dem geht etwas aus an Liebe, an Freundlichkeit, an Herzlichkeit zu den Menschen. Und damit meine ich jetzt nicht nur deine Freunde, mit denen fällt es uns meistens leicht, mit den Leuten, die uns ohnehin irre sympathisch sind, sondern mit denen, wo dein natürliches Wesen sagen würde, okay, schön, dass es dich auch gibt, aber noch schöner, wenn du in einem anderen Raum bist. Meistens zeigt sich das, was wirklich in uns ist, mit den Typen, die schwierig sind, in der Gemeinde und außerhalb der Gemeinde. An unserer Liebe soll man uns erkennen. Und ich habe das immer schon mal wieder gesagt, brauche ich gleich eine frische Batterie, könnte das sein? Schon häufiger gesagt, ich sage das immer mal wieder, das kann man runterbrechen in ganz praktische Dinge. Sprich nicht schlecht über andere Leute aus der Gemeinde. Sprich nicht schlecht über andere Gemeinden, wo du früher vielleicht einmal warst und auch nicht nur Gutes erlebt hast. Klär das mit diesen Menschen, bring das vor den Herrn, bring das deiner Seelsorger, deiner Seelsorgerin, aber niemandem sonst. Das tut nicht gut. Da kommt nichts Gutes bei raus. Schreib nicht im Zorn, im Ärger irgendwelche völlig bescheuerten E-Mails. Wie so ein Berserker draufzuhauen und andere wild zu verletzen. Das ist kein Ausweis der Liebe. Wenn du das brauchst, dann schreib diese E-Mail. Aber sende sie nie ab. Druck sie aus, rahmen sie dir ein, dann hängen sie wieder ab, dann bete darüber, dann zerreiß sie und lass es los. Es fängt immer klein an. Wir kommen zu Vers 5. Angespornt werdet ihr dabei von der Hoffnung auf das, was Gott im Himmel für euch bereithält. Davor habt ihr ja von Anfang an gehört und seid damals, als die Botschaft der Wahrheit, das Evangelium zu euch gekommen ist. Guckt alle nochmal nach vorne zu mir. Mich könnt ihr sehen. Aber das Entscheidende ist das Unsichtbare. Also wir wissen, dass das nur Symbol ist. Wenn du jetzt nach oben mal schaust, weil wir es so meistens uns so vorstellen, hier sagt der Apostel Paulus, hey, es kommt drauf an, worauf du schaust, worauf du deinen Fokus hast, auf die Hoffnung für das, was Gott im Himmel für dich bereit hat. Und oft, gib mal Acht, wenn das ist, wann bist du besonders frustriert, besonders verärgert, besonders fertig? Das ist, wenn du deinen Blick sehr fest richtest auf Dinge dieser Welt. Sobald du anfängst, deinen Blick etwas zu heben, etwas über die aktuellen Schwierigkeiten hinwegzusehen und dann ihn noch mehr zu heben und tatsächlich auf Jesus zu schauen, schon ziehen dich diese Sachen auch weniger runter. Denkt an das, was Gott für euch vorbereitet hat, was euch alles schon zusteht. Denkt, und wer so stark auf die Dinge dieser Welt gerichtet ist, in aller Regel ist es so, in dem Moment, wo ich das bin, bin ich auch dabei, völlig nur um mich selbst zu kreisen. Um meine kleine Welt. Und ich habe Gottes Welt aus dem Blick verloren. Also heb den Blick, schau auf das Reich Gottes, auf das, was uns Hoffnung gibt, auf das, was uns Zukunft gibt, auf das, was uns Freude gibt. Das ist so viel besser. Lass nicht zu, dass die äußeren Umstände bestimmen, wie es in dir aussieht, wie es deinen Gefühlen geht, worauf du ausgerichtet bist. Schau auf das, was Gott vorbereitet hat für dich. Amen.
Die Liebe wächst aus dem Schauen auf Jesus. Die Liebe wächst aus dem Schauen auf Jesus. Vers 6 sind wir jetzt. Und genauso wie diese Botschaft überall in der Welt Früchte trägt und sich immer weiter ausbreitet, genauso tut sie das auch bei euch seit dem Tag, an dem euch Gottes Gnade zum ersten Mal verkündet wurde und ihr erkannt habt, was diese Botschaft bedeutet. In Kolosse trägt die gute Botschaft Früchte im Leben der Gläubigen. Man konnte das jetzt in diesem Jahr ganz gut sehen. Die Bäume haben ja sehr reiche Früchte getragen. Manche so reich, dass sie fast runter zusammengebrochen sind. Das sah aus, als hätte man die Früchte dran geschüttet. Hast keinen Platz mehr gefunden, um noch was weiteres dran zu hängen. Und so soll das auch sein, in der antiken Welt gewesen sein, wo das Evangelium hinkam. Da sind Früchte gewachsen, da sind Gemeinden entstanden, da sind Menschen zum Glauben gekommen, haben anders angefangen zu leben. Und so passiert es ja auch heute in unserer Welt, wo das Evangelium hinkommt und aufgenommen wird, da entsteht Frucht. Da verändern sich Menschen und Gemeinden und ganze Länder. Überall, wo an Jesus geglaubt wird, als den Sohn Gottes, der ins Fleisch gekommen ist, als unser Erlöser, passiert das. Wo das nicht geglaubt wird, da passiert es auch nicht. Wenn ich davon was abschneide, dann fällt auch alles. Und so kann das auch hier bei uns sein, in Heidelberg, in deiner Familie, in deinem Leben, in unserer Gemeinde, dass fette Früchte wachsen. Mit Früchten ist ja so eine Sache. Jetzt sind die Früchte hier fertig. Aber wir wissen alle, es hat seine Zeit gebraucht. Die müssten blühen, die mussten schon im Jahr vorher die Knospen bilden, es durfte kein Frost geben, es musste Wasser und Dünger da sein. Stimmt alles. Aber du kannst nichts tun. Die Frucht wächst von selbst. Und so wächst in unserem Frucht, wenn wir an Jesus glauben und ihm nachfolgen, wächst diese Frucht. Sie wächst einfach. Sie kann mal erfrieren und es dauert ein bisschen länger, aber sie wird wachsen. Dürfen wir voller Vertrauen sein, dass das wächst in uns. Gottes Freude, Gottes Liebe, seine Freundlichkeit, Reinheit und Treue, all das wird in unserem Leben immer weiter wachsen, wenn wir mit Jesus gehen. Vers 7. Euer Lehrer in all diesen Dingen war Epaphras, unser geliebter Mitarbeiter und ein treuer Diener Christi, der sich mit ganzer Kraft für euch einsetzt. Wir können hier ein Prinzip sehen. Ich brauche hier vorne mal 3 Freiwillige. Ihr müsst nichts tun, nur da stehen. Ja, stell dich einfach mal hin. Genau. Eine Reihe, das ist gut. So. Wir können hier ein geistiges Prinzip sehen. Der Epaphras bekommt die gute Nachricht von Paulus. Er nimmt es auf und glaubt es. Und dann gibt er selbst das an die Leute in Kolosse weiter. Jetzt kannst du es mal weitergeben an den Arne. So, jetzt haben die Leute in Kolosse das. Und die können es ebenfalls wieder weitergeben. Der Einzelne nimmt das oft nicht so wahr, aber aus etwas Distanz kannst du erkennen, dass es wie eine Segenslinie ist. Weil jemand es weitergegeben hat. Jetzt stell dir vor, die Leute in Kolosse würden sagen, wunderbar, wir sind errettet und erlöst. Wir haben den Herrn Jesus Christus angenommen. Warum sollen wir es weitergeben? Was kümmern mich die anderen? Viel zu schade, das Perlen vor die Säue zu schmeißen. Mache ich nicht. Ich behalte es bei mir. Und dann reißt die Segenslinie. Und wir sehen da etwas, was in tragischer Weise in unserem Land passiert ist. An ganz vielen Stellen ist die Segenslinie gerissen, weil eine Generation aufgehört hat oder in einer Familie eine Generation aufgehört hat, das Gute weiterzugeben. Und manche Leben kommen aus Familien, da ist die Segenslinie schon vor Generationen gerissen. Ich kann das selbst in meiner eigenen Familie, es ist Gnade, dass es doch anders ist, zurückverfolgen. In der Familie meiner Mutter, ihre eigene Großmutter war eine fromme Frau, die hat jeden Tag in der Bibel gelesen, ihre Andacht gemacht. Und dann ist es gerissen. Der Sohn hat nichts damit zu tun gehabt. Und natürlich ging es dann in den nächsten Generationen auch nicht so weiter. Man musste dann von außen, von ganz woanders der Impuls wiederkommen. Ich kann bei mir selbst die eigene Segenslinie sehen. Ich bin zum Glauben gekommen und habe einen geistlichen Vater. Und ich weiß, er ist zum Glauben gekommen, kurz nach dem Krieg, bei einer Evangelisation mit Johannes Busch. Im Ruhrgebiet. Und Johannes Busch kam aus einer Pfarrerfamilie und wurde ganz stark geprägt von Adolf Schlatter. Man kann die Segenslinie erkennen, wie das weitergeht. Ich danke euch. Und wir sind alle immer hineingestellt in so eine Segenslinie und es ist beides. Wir sind die Empfangenden und wir sind herausgefordert, auch wie der Epaphras die Weitergebenden zu sein. Das Evangelium wäre nie um die Welt gelaufen, wenn der Paulus das alles hätte allein machen sollen. Er hat es weitergegeben und die Leute haben es wieder weitergegeben und das hat sich wie dieses bekannte Schneeballprinzip multipliziert. Vers 8. Er war es auch, der uns von der Liebe berichtet hat, die Gottes Geist in euch wirkt. Der Epaphras hat davon erzählt. Der war kein Paulus. Der hat keine Briefe geschrieben, die in der Bibel überliefert sind. Aber er hat eine Gemeinde gegründet und diesen Leuten von Jesus erzählt. Liebe Geschwister, du musst kein Paulus sein. Du musst auch nicht der Pastor sein, du musst auch nicht Missionar sein. Aber von der Liebe von Jesus weitererzählen, an der Stelle, wo du bist, das kann jeder von uns. Und wenn du es noch nicht kannst, kannst du es lernen. Und dann sagte das hier so schön ja auch, er war es, der uns von der Liebe berichtet hat, die Gottes Geist in euch wirkt. Es ist nichts, was wir selbst tun, was wir schaffen, sondern etwas, wofür wir uns öffnen, was wir empfangen, was Gottes Geist in uns bewirkt und was wir dann auch weitergeben können, auch wieder im Vertrauen, dass auch wieder Gottes Geist am Werk ist. Voll werden und erfüllt werden ist keine eigene Leistung. Das Einzige, was du tun kannst, ist zu sagen, ich verweigere mich oder ich mache die Öffnung sehr klein, da fließt wenig rein, aber alles andere ist ein Empfangen von Gott. Vers 9. Deshalb hören wir auch seit dem Tag, an dem wir davon erfahren haben, nicht auf, für euch zu beten, schon wieder. Wir bitten Gott, dass er euch durch seinen Geist alle nötige Weisheit und Einsicht schenkt, um seinen Willen in vollem Umgang zu erfüllen. Das ist doch verrückt. In der Gemeinde läuft's richtig gut. Leute kommen zum Glauben. Die Sache des Evangeliums läuft. Und dann beten die trotzdem ständig für die Gemeinde in Kolosse. Meine Geschwister, eine ganz grundsätzliche Erkenntnis, wenn es gut läuft, dann braucht die Sache Gebet. Hört sich so banal an. Aber wir sind doch meistens in dem Modus unterwegs, wenn die Sache nicht gut läuft, dann hilft nur noch beten. Das setzt viel zu spät ein. Dann beten, wenn es gut läuft, damit es weiter gut läuft. Damit die Sache erst gar nicht in den Bach runtergeht. Wenn es gut läuft, dann braucht ein geistliches Werk, eine Gemeinde, ein Hauskreis, was auch immer, geistliche Abdeckung. Denn wenn es gut läuft, stößt du in Bereiche vor, die dem Feind nicht schmecken und du gerätst dann unter Attacke. Und dann brauchst du Abdeckung und Schutz. Die Sachen, die sowieso am Sterben sind, die kümmern den Feind nicht. Das, wo es vorangeht, wo wo Neues aufbricht, das ist ihm ein Dorn im Auge. Und was sind hier die Gebetsanliegen des Apostel Paulus und des Timotheus? Geistlich geistgewirkte Weisheit und Einsicht, um den Willen Gottes zu erkennen. Das ist doch mal ein gutes Gebet. Für mich selbst und für andere. Geistgewirkte Einsicht und Weisheit. Und das kann man auch wunderbar beten für sich und für seine Familie und für seine Gemeinde und für die Ältesten und für den Hauskreis, zu dem er gehört. Geistgewirkte Einsicht und Weisheit. Vers 10, dann könnt ihr ein Leben führen, durch das der Herr geehrt wird und das ihm in jeder Hinsicht gefällt. Ihr werdet imstande sein, stets das zu tun, was richtig und gut ist, sodass euer Leben Früchte tragen wird und werdet Gott immer besser kennenlernen. Ihr merkt, der Apostel Paulus, der wiederholt sich hier so ein bisschen. Jetzt hat er es zum zweiten Mal vom Beten gehabt, jetzt kommt er zum zweiten Mal zu den Früchten. Auch die Leute damals brauchten schon die Wiederholung, um wirklich zu verstehen, was gesagt ist. Um Gottes Willen ganz zu erkennen. Wisst ihr, wenn wir Gottes Willen ganz erkennen können, dann sind wir wie Jesus. Weil Jesus tat nur das, was er den Vater tun sah. Er war zu jeder Zeit völlig erfüllt und völlig einig mit dem Heiligen Geist. Wenn wir den Willen ganz Gottes erkennen, dann können wir auch leben, wie Jesus gelebt hat. Also in Übereinstimmung zu kommen mit dem Vater, dem Sohn, dem Heiligen Geist. Wo das passiert, da kann das Leben nur gelingen und gut werden. Du kannst dann das Leben führen, das Gott gefällt und das ihn ehrt. Deswegen ist so ein wichtiges Gebet. Weisheit und Einsicht, Geist erfüllt. Und die beten hier für andere. Die beten das nicht für sich selbst in dem Moment. Ergo, jemand anders, du entscheidest mit dem, wie du betest oder nicht betest, immer auch mit darüber, wie weit ein anderer geistlich kommt und springen kann. Wir sind völlig aufeinander bezogen, geistlich. Wir können das nicht alleine für uns selbst tun. Wir brauchen die anderen, der andere braucht mich. Auch in dieser unsichtbaren Welt im Gebet zusammenzustehen. Du, kann das auch anders ausdrücken, sagen, du sorgst immer dafür, was der andere für ein geistliches Erbe bekommt, was du hinterlässt, was du ihm mitgibst. Jetzt Erbe hört sich gut an für die Älteren, nicht so gut für die Jüngeren. Aber jeder kann das tun und jeder entscheidet für den anderen mit. Und jeder entscheidet auch für eine Gemeinde mit. Das hängt nie nur am Pastor oder an den Ältesten oder sonst was. Liebe Geschwister, es gibt Gemeinden, die haben einen beschissenen Pastor. Die haben aber ein großartiges Gebetsteam. Und das reicht. Das gleicht all das aus. Egal, was der sich vorne für einen abredigt. Die Atmosphäre hängt nicht daran. Die Liebe untereinander hängt nicht daran. Der Glaube hängt auch nur wenig daran. Weil mal ehrlich gesagt, wer kann sich noch erinnern, was ich vor einem Jahr gepredigt habe? Selbst mir fällt es schwer. Aber ob dir einer mit Liebe begegnet ist, als du das erste Mal hier warst, das kannst du wahrscheinlich erinnern oder nicht. Vers 11. Er, dem alle Macht und Herrlichkeit gehört, wird euch mit der ganzen Kraft ausrüsten, die ihr braucht, um in jeder Situation standhaft und geduldig zu sein. Wir sind immer noch bei den positiven Auswirkungen des Gebets von Paulus und seinen Mitarbeitern für die Gemeinde in Kolosse. Ja, Gebet wird hineingesprochen in die unsichtbare Welt und zunächst ist nichts zu erkennen. Du betest, boah, alles ist immer noch genauso, wie es vorher auch war. In der sichtbaren Welt, ja, aber nicht in der unsichtbaren Welt. Du bewegst Dinge in der unsichtbaren Welt und wenn sie einen gewissen Grad erreichen, ragen sie dann auch in die sichtbare Welt hinein und Dinge verändern sich. Und man kann mit den Augen des Glaubens oft schon Dinge sehen oder wahrnehmen, die in der sichtbaren Welt noch nicht angekommen sind, was der Heilige Geist freisetzt. Und diese Kraft, die freigesetzt wird durch den Heiligen Geist, die braucht oft drei Dinge. Geduld, Langmut und Ausdauer. Das ist keine 5-Minuten-Terrine. Geduld, Ausdauer, Langmut. Das sind Eigenschaften wie bei einem Marathonlauf. Und Gott will es dir schenken. Vers 12. Freut euch und dankt ihm, dem Vater, dass er euch das Recht gegeben hat, an dem Erbe teilzuhaben, das er in seinem Licht für sein heiliges Volk bereithält. Manche von uns sind schon so lange Christ, dass sie gar nicht mehr merken, Mensch, was hat Gott mir eigentlich geschenkt? Wie gut ist das, dass mir alle Schuld vergeben ist, dass ich angenommen bin, wie ich bin, dass nicht das zählt, aus welcher Familie ich komme, was schiefgegangen ist, wo ich und allen an blöden Stellen schon gesucht habe nach der Wahrheit. Das Erbteil der Heiligen, unser Erbteil ist das Reich Gottes in dieser Welt und in Gottes neuer Welt. Wir können uns darüber freuen und dafür danken, denn das ist die richtige Haltung und die richtige Antwort darauf. Und meistens, sind wir noch mal ehrlich, das, was uns frustriert und fertig macht, sind in aller Regel Dinge, die schnell vergehen. Werden die Dinge, die dich heute umtreiben, auch in 3 Jahren noch wichtig sein? Sehr selten. Bei heftigen Krankheiten ist es so. Bei Fragen von Familie ist es so. Bei fast nichts sonst ist es so. Denk mal, was dich vor 5 Jahren gegrämt hast, was dir auf der Seele gebrannt hat, ob das heute noch irgendeinen interessiert. Die meisten Sachen nein. Also lass uns nicht an diesen Dingen hängen, die sowieso keinen Bestand haben, sondern staunen und Gott loben für das, was er tut. Darum haben wir auch ständig diese Lobpreiszeit im Gottesdienst. Weil es hilft uns zu danken, es hilft uns in die richtige Position zu loben und von Dankbarkeit zu leben. Vers 13. Wunderbarer Vers, denn er hat uns aus der Gewalt der Finsternis befreit und hat uns in das Reich versetzt, in dem sein geliebter Sohn regiert. Versetzt in das Reich seines lieben Sohnes. Hier wird es noch einmal ganz deutlich, ein Vers, den es gut ist, auswendig zu kennen. Er hat uns versetzt aus der Gewalt der Macht der Finsternis in das Reich seines lieben Sohnes. Yes, du bist nicht mehr in der Finsternis. Wer zu Jesus gehört, ist ein Kind des Lichts. Jesus hat dich versetzt ins Licht. Wir können als Kinder des Lichts leben. Ja, es ist nicht gut, die Macht der Finsternis zu unterschätzen. Sie ist real, sie bindet Menschen, aber erst recht ist es total verrückt, die Macht des Lichts zu unterschätzen. Denn wer im Licht ist, der muss das Finsternis nicht fürchten. Vers 14, der letzte Vers. Durch ihn, Jesus Christus, sind wir erlöst, durch ihn sind unsere Sünden vergeben. Wir werden genommen aus dem Reich der Finsternis, versetzt ins Reich seines lieben Sohnes Jesus Christus. Und das heißt auch, all unsere Schuld ist vergeben. Wir sind erlöst. Wir gehören zu den Heiligen, zu denen, die geheiligt sind durch Jesus, durch sein Blut. Es gilt. Ich weiß nicht, wer von euch viel reist. In verschiedenen Ländern ist es ja manchmal so, dass man lange braucht für so eine Passkontrolle. Und da gibt es so verschiedene Schalter. Und meistens gibt es dann einen für Citizen, also Bürger des Landes. Und da ist die Schlange viel kürzer. Und da geht es viel schneller. Und da gucken die nur den Pass an und winken freundlich. Und du kannst dir die Beine in den Bauch stellen. Liebe Geschwister, für uns sind alle Formalitäten für den Himmel schon erledigt. Jesus hat alles schon getan. Wir sind Bürger des Himmels. Wir haben eine freie Einreise, keine Formalitäten mehr, nichts mehr. Wir werden direkt dorthin kommen, einfach zu Hause ankommen. Es gilt, du bist gerettet von der Macht der Finsternis, versetzt in das Reich seines lieben Sohnes. Jetzt geh doch nicht wieder freiwillig zurück in das Reich der Finsternis. Da kommt nichts Gutes bei raus. Und wenn du heute Morgen merkst, Mensch, an irgendeiner Stelle bin ich doch zurückgegangen, na dann lauf schnell wieder ins Licht. Und das können wir immer und jederzeit tun. Amen.